Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Heute vor 29 Jahren, am 17.05.1990, hat die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Erkrankungen gestrichen. Der 17. Mai ist deshalb zum Internationalen Tag gegen Homophobie ausgerufen worden. Inzwischen ist es der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Zurzeit wird auf der einen Seite Vielfalt gelebt und gefeiert, Stichwort Eurovision Song Contest. Auf der anderen Seite machen Morddrohungen gegen Schwule Schlagzeilen. Anlass für uns zu fragen, was es denn heutzutage heißt, schwul zu sein. Ich bin Klaus Schneider und mit mir am Tisch sitzen zwei Männer ganz unterschiedlicher Generationen. Beide schwul. Aus Augsburg ist Marcel Albig gekommen. Er organisiert dort die Veranstaltungen zum Eider-Hit. So wird dort der Internationale Tag abgekürzt. Hallo, Herr Albig.
Hallo.
Und Christopher Knoll ist hier. Er ist Psychologe und leitet seit 20 Jahren die psychosoziale Beratungsstelle im SUB. Das ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Hallo, Herr Knoll.
Hallo, Herr Schneider.
Herr Knoll, wann haben Sie denn zuletzt persönlich zu spüren gekriegt, dass es jemand nicht in Ordnung findet, dass Sie schwul sind?
Muss ich kurz überlegen. Das war gar nicht so lange her. Da war ich mit meinem Mann am Giesinger Berg ein Bier trinken und wir sind nachher heimgegangen und da ist ein Wagen vorbeigefahren. Und da haben dann drei junge Männer rausgeschrien, ihr Drecksschwuchteln, und sind weitergefahren. Ja, das gibt's selten, aber dachte ich mir, wow, das gibt's schon. Immer
was,
noch.
Wie ging's Ihnen damit? Waren Sie souverän, haben Sie runtergeschluckt oder was macht man da?
Naja, ich habe kurz überlegt, ob ich auch irgendeine Beleidigung hinterher schrei, aber die waren dann eigentlich zu schnell, dann waren die schon weg und vielleicht auch gut so. Natürlich geht es nicht wirklich spurlos in einem vorüber, das ist immer ein Stich. Gleichzeitig denke ich mir auch, mein Gott, wo kommen die denn her? Ja, es ist schwierig. Also man wird immer schon so ein bisschen verletzt. Ich glaube, an den Punkt kommt man gar nicht, dass es einen dann wirklich völlig kalt lässt.
Herr Albig, kannten Sie so eine Situation, wo Sie so richtig gemerkt haben, öha, da hat jemand was dagegen, dass ich so bin, wie ich bin?
Also jetzt persönlich nicht, aber letztes Jahr beim CSD in München auf dem Hinweg mit der Jugendgruppe Querbeet von Augsburg ist am Bahnhof in Augsburg etwas passiert. Eine ältere Frau hat uns beschimpft mit verschiedenen Schimpfwörtern, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte. Und da habe mir auch gedacht, soll ich irgendwas sagen? Aber ist es dann doch irgendwie besser, wenn man nichts sagt, wenn man einfach sozusagen Kopf nickt so ungefähr und sagt, okay, wir nehmen es jetzt mal hin. Sie sind nur sozusagen eine von wenigen und von daher, wir haben uns das gar nicht so an uns rangelassen.
Das ist interessant, dass Sie sagen, das ist besser, nichts zu sagen. Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Wie reagiere ich denn tatsächlich drauf? Es ist ja offensichtlich kein Einzelfall, gerade ganz aktuell der Fall Dietmar Holzapfel. Das ist der Wirt der Deutschen Eiche, ein prominentes Lokal in München mit Geschichte. Und der hat einen Drohbrief bekommen, Zitat, habt's gelesen, ihr Dreckbären, die Kinderschänder in Franken, lauter Schwuchteln und es geht noch weiter und wird sehr, sehr derb. Also richtige Drohungen bis hin zur Morddrohung einerseits. Andererseits gibt's da eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, Verlorene Mitte, feindselige Zustände heißt die. Und die sagt, die Abneigung gegenüber Homosexuellen deutschlandweit sei weiterhin gesunken. Jetzt momentan sind es wohl 8,3%, die sagen, ich habe was gegen Homosexuelle. Also Tendenz einenteils gefühlt steigend, Fragezeichen. Andererseits sagen Zahlen, es ist alles besser geworden. Wie empfinden Sie es?
Also ich empfinde es, dass es steigt. Ich glaube allerdings nicht, dass das Steigen oder mein Gefühl heißt, dass wirklich die Meinung der Bevölkerung wirklich mehr gegen Schwule, Lesben, Trans, Interpersonen geht, sondern ich glaube, dass einfach die Hemmungen geringer sind, etwas zu sagen und einfach derbe Meinungen rauszulassen. Wir leben ja in so einer Bewertungskultur, Facebook, Daumen hoch, Daumen runter. Man ist täglich gewohnt, seine Meinungen sofort ungefiltert und so hart wie möglich und klar wie möglich rauszublabern. Und ich glaube, das mag ein Teil des Phänomens sein. Ich denke, die Radikalisierung der Politik, der Rechtsruck der Politik und das Vorhandensein von politischen Kräften, die ehrlich gesagt auch jede diskriminierende Meinung, die sie haben, und da haben sie leider sehr viele davon, auch ungefiltert raushauen. Ich denke, dass das die Dämme brechen lässt. Ich glaube, dass sowas wie Zurückhaltung in dem Punkt bei vielen Leuten nicht mehr existiert. Und das glaube ich, ist das, was uns glauben lässt, dass es alles mehr wird. In der Tat hoffe ich auch, dass es nicht wirklich mehr wird, sondern dass es nur deutlicher wird.
Also der Anstand ist irgendwie verloren gegangen, oder?
Bei vielen Leuten ist in der Tat der Anstand wirklich verloren gegangen.
Herr Albig, wie erleben Sie es denn?
Ja, ich bin natürlich noch recht jung und von daher erlebe ich halt auch im Internet ist halt die Hemmschwelle sehr gering und da ist im Prinzip kein Gesicht vorhanden und von daher glauben halt viele, da kann man einfacher diskriminieren, einfacher beleidigen. Funktioniert ja auch, wie man sieht. Also egal gegen welche Minderheiten oder egal welche Gruppen gehetzt wird, die Hemmschwelle ist sehr gering und da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten und dagegen angehen.
Weil Sie sagen, Sie sind noch recht jung, Sie sind 22. Spielt das Alter eine Rolle?
Ich würde sagen nicht. Also ich glaube, Diskriminierung gibt es in allen Altersgruppierungen, also von Kind bzw. Teenie-Zeit bis ins hohe Erwachsenenalter, sei es jetzt Diskriminierung, aber auch generelle Abneigung und die man natürlich dann auch in Wort und Schrift niederlässt.
Sie haben es beide angesprochen, es geht ja nicht nur gegen Schwule, auch wenn wir das jetzt so als Thema gemacht haben, sondern es gibt ja andere Minderheiten, sage ich mal, die davon betroffen sind, seien es nun Lesben oder transsexuelle Menschen, transidente Menschen. Das alles ist irgendwie inbegriffen und tatsächlich ist es ja auch so, dass nach dieser Studie, die ich schon genannt habe von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Abneigung gegen Transpersonen konstant hoch bleibt und höher ist als die gegen schwule Menschen. Herr Albig, Sie haben im Bekanntenkreis auch eine Transfrau. Was erzählt die denn?
Ja, also man wird natürlich auf der Straße schief angeschaut, klar, weil man häufig schon sieht oder die Leute sehen dann irgendwie schon, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann und die wissen auch nicht so recht und klar, dann schaut man die Transperson auch länger an und das kann für Transpersonen ja sich eher schlecht auch anfühlen, weil sie denken, hat die Person jetzt irgendwas, aber es kann natürlich auch irgendwelche Sprüche können fallen, irgendwelche Beleidigungen. Du bist ja keine richtige Frau oder ein richtiger Mann und ja, das sind solche Diskriminierungen, die verletzen natürlich auch solche Menschen.
Aber es muss auch gar nicht immer so verletzend sein, Herr Knoll, Sie hatten es an Ihrem Beispiel genannt. Also ich meine, wenn Sie wüst beschimpft werden, klar, aber es geht ja schon so weit, dass zwei Männer, die Händchen haltend in der Fußgängerzone rumlaufen, schief angeschaut werden. Das heißt, was für andere Menschen ganz selbstverständlich ist, da fängt bei Schwulen zum Beispiel die Diskriminierung schon an, durch schiefe Blicke, oder?
Die Frage ist, ob man es als Diskriminierung erlebt oder nicht. Das mag jedem Einzelnen überlassen bleiben, aber für mich ist es natürlich eine Form von Diskriminierung. Und das führt natürlich auch dazu, dass ganz viele schwule, Lesben, Transpersonen einfach schauen, dass sie in der Öffentlichkeit halt einfach sich nicht so wirklich deutlich machen. Und viele Männer oder Frauen halten sich dann halt eben nicht an der Hand, um genau diese Dinge zu vermeiden.
Was sind das für Menschen, die trans, homo, bi, phob, wie auch immer sind? Woher kommt denn das? Was sagt der Psychologe?
Oh, das ist nicht ganz so einfach, weil das gibt jetzt sozusagen ja nicht einen Grund und das trifft dann zu und dann ist man homophob oder transphob. Ich denke, das ist eine große Mischung aus verschiedenen Dingen. Das eine ist, es gibt ja sozusagen eine Vorurteilsstruktur gegen bestimmte Minderheiten. Wenn ich schwule Männer nehme, dann ist zum Beispiel das Vorurteil, dass schwule Männer keine richtigen Männer sind, verweichlicht sind, etc., Kinderschänder. Also es gibt da eine ganze Latte von unschönen, schwierigen oder sehr problematischen Zuschreibungen, die dieses Diskriminierungsbild beinhaltet. Und wenn man sozusagen nur dieses diskriminierende Bild kennt, dann mag man vielleicht glauben, dass die Person, die einem als schwul gegenübertritt, wirklich so ist. Und deswegen ist bei uns immer so das Mantra, Diskriminierung entsteht da, wo der Kontakt fehlt. Das heißt, das sieht man ja auch, also zum Beispiel bei der Diskriminierung gegen Geflüchtete oder gegen Ausländer, dass natürlich genau in den Landstrichen, wo halt besonders wenig Ausländer sind, die Ressentiments besonders hoch sind. Das heißt, das sind Personen, die keinen realen Kontakt haben zu schwulen, Lesben, Transpersonen und sozusagen nur das Medienbild oder das Diskriminierungsbild vor Augen haben. Aber es gibt natürlich dann auch noch weitere Geschichten. Ich denke, ein Motivationsstrang, homophob zu werden, ist das unbewältigte Umgehen mit eigenen bisexuellen oder homosexuellen Inhalten. Es gab in Amerika mal eine Kampagne im Bereich Gewalt gegen Schwule, die an einen idealtypischen Gewalttäter gezeigt hat. Das war ein Skinhead mit einem Baseballschläger in der Hand und dann stand der Slogan drauf, die Wissenschaft hat einen Namen für euch, latent homosexuell. Mhm. Und das war natürlich so ein bisschen augenzwinkert gemacht, aber eigentlich ist da sehr viel Wahrheit drin, weil natürlich sehr viele Leute, die es nicht schaffen, diese Strömungen in sich zu bekämpfen, bekämpfen es im Außen. Und manchmal ist ihnen wirklich gar nicht klar, dass das der Mechanismus ist. Aber das würde der Psychologe dazu sagen, dass das eine Triebfeder ist.
Aber es gibt ja sicherlich auch noch andere Momente. Herr Albig, hatten Sie denn zum Beispiel auch Momente, wo Sie positiv überrascht worden sind?
Naja, positiv überrascht, zum Beispiel bei meinem Outing, kann man das sagen. Ich hatte mein Outing mit knapp 19 war das. Und habe zuerst meine Cousine eingeweiht. Das war völlig positiv. Bei meinen Eltern hatte ich eher Angst, obwohl es da überhaupt gar keine Gründe gibt. Und ja, die haben dann auch positiv drauf reagiert. Und der größte Freundeskreis auch. Ich habe einen Freundeskreis gehabt, die eher christlich sind. Die haben dann eher Abstand genommen, was ich natürlich sehr schade fand. Und dann sage ich, hey, wenn jetzt meine Freunde, die jetzt nur deswegen einen Abstand von mir nehmen wollen, dann sind es keine richtigen Freunde. Also von daher, das Outing war eigentlich ein sehr großes Feedback und ein positives Feedback, was ich bekommen habe. Und da freue ich mich natürlich drauf.
Das war wahrscheinlich zu Ihrer Zeit, Herr Knoll, ein bisschen schwieriger, oder?
Das war zu meiner Zeit wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Das ist schon richtig, weil es einfach auch so ungewohnter war, weil Schwule noch unsichtbarer waren wie heute.
Von welcher Zeit reden wir da jetzt?
Wir reden jetzt von den 70ern, Anfang 80ern. Mhm. Ich bin 64 geboren und habe in den 70er Jahren natürlich gemerkt, dass ich schwul bin, habe auch mitgekriegt, ich komme aus Garmisch, dass der Garmischer Trachtenverein Handzettel gegen Schwule verteilt hat und an die Wände gehängt hat. Also wirklich, was man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen könnte. Aber das war schon schwierig und man hat natürlich andere Schwule kaum gesehen. Und das ist Gott sei Dank heute natürlich mehr. Man hat mehr Vorbilder, man hat auch mehr mutmachende Vorbilder, an die man sich richten kann.
Stadt-Land haben Sie jetzt da quasi als Stichwort genannt. Auf dem Land ist es schwieriger, weil weniger Berührungspunkte, keine Vorbilder. Herr Albig, Sie haben das auch schon erlebt auf dem Land? Sie sind ja auch nicht direkt aus Augsburg eigentlich.
Naja, aus Augsburg jetzt nicht. Ich bin gebürtig in Göppingen aufgewachsen, schöne Schwabenländle in Bad Württemberg. Da ist es mir jetzt, beziehungsweise da habe ich mich auch noch nicht geoutet gehabt, aber die Sache ist natürlich, in kleineren Städten oder auf dem Land hat man als Schwuler oder als Lesbe oder eben auch als Transperson nicht so einen Zugang zu einer Jugendgruppe oder ja zu Gleichgesinnten. Und dann ist es natürlich schwieriger, die fühlen sich dann auch alleine. Und vor allem von der Gesellschaft auch ist es in diesen Bereichen, sei es jetzt auf dem Land oder in Kleinstädten, nicht so vertreten und nicht so groß. Und da haben dann die Leute, glaube ich, ein größeres Problem oder wissen auch nicht, wie sie mit solchen Leuten umgehen sollen.
Wenn wir mal vom Land weggehen und in die Schule reinschauen, diese besagte Studie, die ich schon zitiert habe, die sagt, gerade die Jüngeren seien homophober als zum Beispiel die 31- bis 60-Jährigen, was mich doch überrascht hat. Und dort vor allem in Realschulen im Gegensatz zum Gymnasium. Also auch Bildung scheint da eine Rolle zu spielen, Herr Albig. Sie gehen mit Querbeet, vielleicht erklären Sie noch, was das ist, gehen auch in die Schulen rein. Und was machen Sie da?
Also ich erkläre mal kurz, was Querbeet überhaupt ist. Also Querbeet ist eine schwule, lesbische, bi, trans Jugendgruppe in Augsburg im Alter von 14 bis 27 Jahren. Wir machen verschiedene Aktionen von Spieleabende, Barabende und kreative Aktionen eben. Und wir haben eben auch ein Schulprojekt dort, gehen an Schulen, machen keine Sexualaufklärung, wie es zum Beispiel Pro Familia macht. Wir machen eher sozusagen, wir bauen Vorurteile ab, erklären an Schulen, hey, dass nicht jeder Schwule eine Handtasche trägt und solche ganzen Sachen. Und über Rollenspiele machen wir das alles und verschiedene andere kreative Aktionen, um halt eben auch Diskriminierung an Schulen abzubauen. Denn man muss natürlich auch sagen, Schwuchtel zum Beispiel ist das Schimpfwort Nummer 1 auf Schulhöfen. Und durch unsere Aktivität, was wir an Schulen machen, wollen wir sowas abbauen. Und das kommt an den Schulen, wo wir eben auch schon waren, kommt sehr gut an.
Was ist so schlimm dran, wenn da Schwuchtel gesagt wird? Denn da kommt ja als Nachsatz auch immer, ich habe es ja nicht so gemeint, das, ich meine ja jetzt nicht dich, Christopher Knoll, als Schwuchtel, ich meine ja nur allgemein.
Naja, aber der Saat der Diskriminierung ist gesät und es ist ja nicht wirklich beliebig, was für ein Wort man wählt. Und ich denke, dass das immer natürlich genau das Gleiche ist. Das geht irgendwie um das Absprechen von Männlichkeit, was für Männer eine schwierige Geschichte ist. Also wir Männer haben ja sowieso einen nicht ganz konfliktfreien Umgang mit unserer Geschlechtsidentität in der Regel. Und die Bandbreite dessen, was wir als Mann sozusagen zeigen dürfen, ohne gesellschaftlich geahndet zu werden, ist wesentlich enger als bei Frauen. Es geht bei Männern immer um diese elende Konkurrenz. Wer ist stärker? Wer ist mehr Kerl? Wer hat den längeren? Also das ist sozusagen immer die gleiche Geschichte. Und da beginnt sozusagen der Kampf schon auf dem Schulhof. Und das Schwierige ist, mein gutes Wort, Schwuchtel trifft sicherlich, also mal relativ breit, nicht nur Schwule, sondern halt also jedem, dem halt die Männlichkeit abgesprochen werden soll. Aber für den Schwulen, der da aufwächst in dem Umfeld, ist das natürlich verletzend. Und für den ist das klar, der wird nie sagen können, dass der schwul ist. Zumindest ist das sein Eindruck erstmal.
Weil einfach das Schwulsein schon negativ konnotiert ist auf dem Schulhof.
Ja, natürlich. Und ich meine, wenn Sie das schon zitieren, dass die Haltung der Jungen heute sozusagen homophober ist als der 31- bis 60-Jährigen, dann sieht man ja, welchem Konformitätsdruck die unterliegen. Also da ist ja die unglaubliche Angst, man könnte wirklich anders sein. Einerseits tun sie immer so, als möchte jeder wahnsinnig individuell sein, aber wenn man genau hinschaut, wollen sie eigentlich alle gleich sein. Sie wollen alle einem Erfolgsmodell nachkommen und dieses Erfolgsmodell ist halt mittlerweile wieder sehr macho und natürlich hetero.
Haben Sie denn Erfolg, Herr Eibig, mit dem, was Sie da tun? Also Sie gehen da rein und versuchen, Vorurteile abzubauen, aber ist es auch messbar? Funktioniert das?
Also es ist in dem Fall nur messbar, dass jedes Jahr zum Beispiel verschiedene Schulen, wo wir eben auch schon waren, uns immer wieder einladen. Also wie gesagt, jedes Jahr aufs Neue, weil das eben so gut ankommt. Und wir waren an Gymnasien.
Bei wem, bei den Lehrern oder auch bei den Schülern?
Bei beiden, also bei den Lehrern natürlich jetzt mehr, bei den Schülern, wir machen immer Feedbackbögen nach dem Unterricht und da merkt man dann schon anhand von der Auswertung, welche Schüler überhaupt gar keinen Bock hatten, dann sieht man das natürlich anhand von den Zahlen und den Kreuzen, was sie gemacht haben, aber man sieht dann zum Beispiel auch wirklich ehrliche Kreuze und zum Beispiel, wenn sie auch hinschreiben, hey, es hat mir echt geholfen, also von daher bei Einzelnen ja und ich glaube, wenn wir da weitermachen, dann bekommen wir es auf jeden Fall hin, dass wir da auch die Vorurteile abbauen.
Herr Knoll, zu Ihnen in die Beratung, ins SUB, in diese psychosoziale Beratungsstelle kommen aber auch Lehrer. Was erzählen die?
Naja, für die ist es natürlich manchmal relativ schwierig. Manche gehen da souverän mit um. Es gibt auch Lehrer, die schon von Anfang an offen schwul sind, kein großes Thema gemacht haben, die auch sehr souverän, selbstbewusst damit umgehen, die vielleicht aber auch ein schulisches Umfeld haben, wo das geht.
Also die kommen zu Ihnen, weil sie selber schwul sind, nicht weil sie von Ihnen wissen wollen, wie erkläre ich das
meinen Schülern. Kommen aus irgendwelchen anderen Geschichten, Partnerschaftsprobleme oder weiß ich gar nicht was. Also zu uns kommen ja schwule Männer mit allen möglichen Problemen. Und da sind halt eben auch Lehrer dabei und so kriegen wir das dann schon mit. Aber es gibt natürlich auch Lehrer, die darunter leiden, dass sie das Gefühl haben, sie könnten ihr Schwulsein nicht erzählen und dass es, wenn es rauskäme, es für sie eine prekäre Situation geben könnte. Und es sind natürlich in der Tat dann eher schon wirklich die Realschulen oder die Berufsschulen, wo die das Gefühl haben, dass das eine schwierige Situation geben könnte.
Das ist ja dann ein Teufelskreis, oder Herr Eibig? Weil das sind dann genau die Rollenbilder, die den potenziell schwul, lesbischen, trans, wie auch immer, Kindern fehlen, wenn sie es nicht vorgelebt kriegen. Also wenn sich die Lehrer verstecken müssen, wie sollen die Schüler lernen, dass es möglicherweise problemlos ist?
Ebenso ist es. Also es fehlt halt häufig, muss man auch sagen, den Lehrern an Bildung in diesem Bereich. Die werden, finde ich, auch nicht so häufig fortgebildet in diesem Bereich. Und das macht es natürlich dann auch schwierig, weil in den meisten Bundesländern ist ja auch schon in den Lehrplänen verankert das Thema Homosexualität, Transsexualität und die Geschlechtervielfalt. Und ich habe so das Gefühl, die Lehrer wissen nicht ganz genau, wie sie das den Schülern erklären sollen, weil halt da eben auch die Info fehlt. Und das ist natürlich wenigstens gut, dass es Querbeet gibt mit dem Schulprojekt. Aber zum Beispiel in München, das Jugendzentrum Diversity, die haben auch ein Schulprojekt. Also man macht wirklich in den verschiedensten Städten solche Schulprojekte, um wirklich den Vorurteilsabbau hinzubekommen.
Trotzdem ist doch da immer dieser ständige Kampf der heterosexuellen Mehrheitsbevölkerung vor einer gewissen Sexualisierung, sag ich mal. Also jetzt findet ja gerade der Eurovision Song Contest statt. Dort sieht man viele Regenbogenfahnen im Fernsehen. Man sieht Männer, die sich küssen. Und ähnlich wie Conchita Wurst vor 5 Jahren in Österreich tritt diesmal für Frankreich ein betont androgyner Sänger auf, der genau das auch zum Thema des Liedes macht. Und viele sagen da, die ziehen absichtlich viel Aufmerksamkeit auf sich. Die sollten aufhören, so einen Wirbel um ihre Sexualität zu machen. Wie sehen Sie das?
Also ich bringe mal ein Beispiel. Also zum Beispiel, ich bin heterosexuell, habe eine neue Arbeitsstelle, gehe dahin und stelle an meinen Schreibtisch ein Bild von meiner Frau auf. Dann ist es eine wichtige nonverbale Information aus meinem Privatleben. Mache ich das gleiche als schwuler Mann und gehe dahin und stelle auf den Schreibtisch ein Bild von meinem Mann, dann ist es plötzlich was ganz was anderes. Dann ist es keine Information mehr aus meinem Privatleben, sondern aus meinem Intimleben. So wird es zumindest wahrgenommen. Und das ist der Kern oder ein Kern dieses Vorurteils, dass Schwule oder Homosexualität als so sexualisiert erlebt wird, dass das Thematisieren schon gleichermaßen die Überschreitung dieser Intimitätsgrenze wäre.
Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn der heterosexuelle Mann ein Bild seiner Frau auf den Schreibtisch stellt, dann wird das wahrgenommen als, das ist seine Familie.
Genau.
Wenn Sie ein Bild von Ihrem Mann hinstellen, dann wird das wahrgenommen, das ist der Typ, mit dem der ins Bett geht.
Genau. Und dann, man hört es auch immer, dass schwule Männer das ganz oft legitimieren, über ihr Schwulsein nicht zu reden, indem sie sagen, die anderen erzählen doch auch nicht, was sie im Bett machen. Und genau darum geht es halt eben nicht. Aber so wird es halt oft wahrgenommen, so wird es Schwulen rückgespiegelt. Und das ist natürlich wirklich der Kern dessen, dass diese Sexualisierung ja nicht in den Schwulen oder in der Darstellung liegt, sondern eben in dem Vorurteil, in dem, wie es wahrgenommen wird.
Nun ist aber doch sowas wie der Christopher Street Day, also die, oder Gay Pride, also wo schrille Farben sind und die Leute sich schminken und mit Trillerpfeifen durch die Straßen ziehen und auf sich aufmerksam machen, doch nochmal was anderes als jetzt ein Bild auf dem Schreibtisch, Herr Albig. Ist das jetzt positiv? Tut man sich da was Gutes, wenn laut gepfiffen wird und sagt, guck mal, hier bin ich?
Naja, heutzutage ist in vielen Städten beim Christopher Street Day eher eine Parade, eine Feier. Klar, wir haben schon viel erreicht, wir müssen aber auch noch viel tun. Darüber sprechen wir ja auch heute. Und die Sache ist, es sind ja beim Christopher Street Day alle willkommen, also auch Heteros. Ich habe zum Beispiel auch eine Arbeitskollegin, die hetero ist und die eben da auch gerne hingeht und sagt, hey, das ist, macht super Laune, man kann feiern, man kann demonstrieren und man kann einfach zeigen, dass man für Diversity steht. Und von daher, da habe ich halt ein positives Feedback, aber es ist ganz klar, wenn es dann wirklich im Arbeitsleben dann abgeht und man da bestimmte Sachen hat, zum Beispiel jetzt mit dem Bild, mit dem Partner irgendwie auf dem Schreibtisch, dann ist das natürlich dann teilweise schon noch ein Problem, weil es halt eben nicht zur Normalität gehört momentan, aber es sollte ja.
Und wie lässt sich da noch einen Schritt weiter in die Richtung gehen, Herr Knoll, in Richtung Normalität? Ist sowas wie eine Christopher Street Parade
der richtige Weg? Ich will gar nicht in Richtung Normalität gehen. Also, weil das würde ja bedeuten, dass ich die Normalität, wie ich sie vorfinde, gut finde. Das finde ich gerade beim Thema Männlichkeit oder Geschlechterverhältnis überhaupt nicht. Mhm. Ich finde das eine ziemliche Katastrophe. Das wird immer schlimmer und schlimmer. Also, ich meine, das Verhältnis Mann-Frau ist ja nicht gerade ein wahnsinnig befriedetes, muss man wirklich sagen. Und ich als Mann stelle fest, ich bin mit dem, wie Männlichkeit hier bei uns in unseren Breitengraden gelebt wird oder eigentlich weltweit gelebt wird, auch nicht wirklich sehr glücklich. Und ey, wenn man die Chance hat, dass man andere Formen von Männlichkeit auch mal vorleben kann, also warum nicht? Ich glaube, alle Männer könnten davon profitieren, aber sie haben halt Panik davor. Und das finde ich das Verrückte, weil ich dann schon auch viele Heteromänner auch kenne, denen es wahnsinnig gut tun würde, sozusagen ihr Leben auch etwas lockerer gestalten zu können, nicht immer nur irgendwie der Jäger sein zu müssen. Aber da finde ich, glaube ich, das werde ich in meinen Lebtagen nicht mehr erleben, dass sich da wirklich fundamental was ändert. Auch so Geschichten wie Männerbewegung etc., das sind ja Prozesse, die wahnsinnig zäh sind und in Mikroschritten vorwärts gehen. Und das Einzige, was sich im Bereich Männlichkeit wirklich gewandelt hat, ist, dass das Väterbild heute anders ist als vor 30 Jahren. Aber der ganze Rest ist immer noch so starr und wird, ehrlich gesagt, mit den jungen Leuten immer starrer. Und wenn die Schwulen so ein bisschen was vorleben könnten, dass an der einen oder anderen Ecke etwas lockerer wird, dann bitte darf die Gesellschaft das gerne auch mal übernehmen.
Sie versuchen ja auch einen Beitrag dazu leisten, indem zum Beispiel in Augsburg heute noch etwas stattfindet unter dem Stichwort EIDA-HIT. Ich hatte es eingangs gesagt, das ist also die Abkürzung für diesen internationalen Tag, zumindest Ihre. Es gibt noch andere Abkürzungen. Herr Knoll, vielleicht können Sie da noch drauf eingehen. Was findet denn heute, Herr Albig, in Augsburg statt?
Also von 13 bis 15 Uhr haben wir eine Kundgebung mit verschiedenen kreativen Aktionen am Königsplatz in Augsburg. Und um 14 Uhr startet die zentrale Kundgebung mit einer Rede und einer Luftballonaktion. Wir schicken viele verschiedene bunte Luftballons in den Himmel und senden somit eine Botschaft an die Welt, dass zwar viel noch zu tun ist, aber dass wir auch schon viel erreicht haben. Und um 15.15 Uhr gibt es eine Stadtführung über das queere Leben in Augsburg, 600 Jahre in 90 Minuten. Und der Tag endet im Textilmuseum. Dort gibt es dann noch eine Filmvorführung. Gezeigt wird der Film Pride um 17.15 Uhr.
Das ist also EIDA-HIT in Augsburg, aber bei Ihnen heißt es anders, Herr Knoll, in München.
Naja, das ist im Grunde, es ist ja das Gleiche. Bei uns heißt EIDA-HOBBIT, das hat sich irgendwie in den letzten 2-3 Jahren auch so durchgesetzt, weil natürlich wirklich mit Recht die Bisexuellen gesagt haben, sie sind ja keine Passagiere, Durchgangsstation, wie ja manche das auch diskriminierend denken, sondern auch eine eigenständige Gruppierung. Und EIDA-HOBBIT nimmt halt sozusagen in dem Namen, auch wenn er so ein bisschen kindlicher jetzt klingt, nimmt halt natürlich dann die Gruppe der Bisexuellen auf und es ist einfach der Tag gegen Homo-Bi-Trans-Interphobie. Und das feiern wir in München, treffen wir uns um 19 Uhr am Sendlinger Torplatz an der Müllerstraße. Da gibt es eine Kundgebung und wie jedes Jahr eine wunderschöne Demo und Parade die Müllerstraße entlang um den Gärtnerplatz herum.
Und alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen, die sich jetzt nicht unter dem Stichwort Eider-Hobbit beheimatet fühlen,
vorbeizuschauen. Alle gerne, auch Heterosexuelle, jeder, der im Grunde genommen den Gedanken, dass es eine diskriminierungsfreie Gesellschaft geben darf und soll, ist natürlich willkommen.
Trotzdem noch ein ganz kurzer Blick ins Ausland. Da tut sich ja auch einiges. Polen zum Beispiel, da hat Jarosław Kaczynski, der Chef der Partei PiS, gesagt, Homosexuelle sind eine Bedrohung für Polen. Befürchten Sie doch noch etwas mehr Gegenwind?
Ja, total, täglich. Ehrlich gesagt, also mir macht die internationale Lage große Probleme. Von USA über Polen, Ungarn, alles, die ganze neue Rechte, Russland mit diesem Gay-Propaganda-Gesetz, ist ja eigentlich, im Grunde genommen bin ich sicher, dass Putin, Schwule und Lesben ziemlich wurscht sind. Das war ein Geschenk an die orthodoxe Kirche und einfach nur der Versuch, die Konservativsten zu überzeugen und ins Lager zu ziehen. Und das Bauernopfer sind natürlich Schwule, Lesben, Inter- und Transgender. Und nachdem diese politische Strömung eigentlich nicht am Ende ist, sondern gerade leider Erfolge feiert, befürchte ich, dass das weitergehen wird.
Herr Albig, teilen Sie die Befürchtung oder bleibt da doch noch etwas Optimismus?
Naja, im Westen haben wir große Erfolge erzielt, auch international, aber viele Länder sind trotzdem hinten nach. Thema Brunei, das haben viele, denke ich, mitbekommen. Der Sultan von Brunei hat Anfang April 2019 die Todesstrafe für Homosexuelle wieder eingeführt und es gab wirklich anhaltende Kritik daran und George Clooney hat auch Hotels weltweit eben auch boykottiert, die dem Sultan gehören. Und zuerst wollte der Sultan Respekt und Verständnis für sein neues Gesetz, aber dafür gibt es kein Verständnis und Respekt, weil das einfach menschenverachtend ist, solche Gesetze. Also generell auch in diesem Staat ist es einfach menschenverachtend, was dort alles passiert. Und jetzt nach dieser anhaltenden Kritik hat er darauf verzichtet, die Todesstrafe einzuführen bzw. zu vollstrecken. Aber trotzdem bleibt das Gesetz. Das heißt, wir müssen trotzdem weiter wachsam bleiben und ein Auge auf Brunei halten.
Es wird ihn wohl noch eine Weile brauchen, den Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. Christopher Knoll und Marcel Albig, vielen Dank für Ihren Besuch im Bayern 2 Studio.
Gerne. Vielen Dank.